Herzlich willkommen in einer weiteren Episode vom Dentalwelt Podcast. Heute widmen wir uns einem besonders schönen Thema und vor allem auch wichtigen Thema, mit dem viele Menschen häufig zu tun haben. Auf der einen oder anderen Seite, wer will welche rausfinden. Und zwar geht es heute um die Schwangerschaft und die Zahnmedizin. Unsere Gästin oder meine Gästin heute ist Dr. Julia Gründer-Riemann, eine erfahrene Zahnärztin und zweifache Mutter, die ihre umfangreichen Kenntnisse sowohl aus der Perspektive einer Zahnärztin als auch aus der Sicht einer Mutter mit uns teilen wird. In der heutigen Folge geht es darum, wie schwangere Patientinnen ihre Mundgesundheit optimal pflegen können und wie Zahnärzte oder Zahnärztinnen sich auf die besonderen Bedürfnisse ihrer schwangeren Patientinnen einstellen können. Denn da gibt es einige Punkte zu beachten, die Einfluss auf die Gesundheit von Patientinnen haben können. Oder auch Patienten, je nachdem, ob der Vater mit im Raum ist oder dann ohnmächtig. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also viel Spaß bei der Episode und Julia, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast zu Gast zu sein.
Ja, moin. Hallo.
Wie lange ist das jetzt bei dir her, dass du aktiv Zahnärztin warst? Ich meine, du bist erst eine Mama geworden, ne?
Nee, also ich habe nach dem Studium direkt dann meine Assistenzzeit gemacht. 2 Jahre muss man die ja machen nach dem Zahnmedizinstudium, zumindest wenn man die Kassenzulassung haben möchte. Und dann bin ich spontan Mama geworden, also ungeplant. Ah. Und bin dann jetzt ja schon zweifach Mama, also bin dann nochmal knapp 2 Jahre später nochmal Mama geworden und bin jetzt gerade noch im Beschäftigungsverbot und darf dann endlich Ende des Jahres wieder loslegen.
Okay, cool. Was würdest du sagen, wie viel Prozent Mama spielt jetzt in diese Episode rein und wie viel Prozent Zahnärztin? Vertrittst du eine Meinung mehr?
Ich würde sagen 70-30, 70 Mama, 30 Zahnärztin.
Okay, also ich mache diese Podcast-Episode aus eigenem Interesse, nicht weil ich Vater werde, sondern weil ein Familienmitglied Papa wird und dementsprechend die Frau auch Mama wird. Und die hat mich so ein paar Dinge gefragt, wo ich gesagt habe, du, keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen, ich war noch nicht schwanger und ich bin auch kein Zahnarzt. Deshalb cool, dass du jetzt einfach mal deine gesammelte Mama-Kompetenz und Zahnärztin-Kompetenz hier zur Verfügung stellst.
Sehr, sehr gern.
Okay, sollen wir einfach mit der ersten Frage mal anfangen?
Na los, schieß los.
Okay, ich habe mir aufgeschrieben, wie oft sollten schwangere Frauen zahnärztliche Kontrolltermine wahrnehmen und sollte diese Information auch im Mutterpass eingetragen werden? Also wie oft sollte man zu Kontrolltermin gehen? Ist es öfter als bei normalen Patientinnen oder weniger?
Also es ist eigentlich ganz normal, wie auch bei nicht schwangeren Patienten. Wir empfehlen ja 2-mal im Jahr. Zu 01, also zur zahnärztlichen Kontrolle zu gehen. Und wenn man, wenn es gerade passt sozusagen, empfiehlt es sich, am Anfang der Schwangerschaft zu gehen und auch nochmal am Ende. Da ist schon mal einmal Katzenbesuch. am Anfang oder am Ende der Schwangerschaft. Wenn man jetzt gerade war, dann ist das natürlich auch nicht so wild. Aber so ist es ganz normal, wie auch bei Schwangeren 2-mal im Jahr. Und man trägt es leider nicht im Mutterpass ein, aber einige Zahnärztekammern haben so kleine Zettelchen, die man mit reinlegen kann. Mhm. Genau. Und dann gibt es doch eine Sache. Und zwar gibt es diesen Kinderpass, diesen Kinderzahnarztpass. Und da kann man auch schon als Schwangere die ganzen Sachen eintragen lassen.
Mhm. Würdest du denn jetzt so rückblickend als Mutter oder zu werdende Mutter warst, sagen, dass es sinnvoll gewesen wäre, regelmäßig öfter zum Zahnarzt zu gehen, oder würdest du sagen, das, wie es bisher war, hat absolut gereicht?
Ich glaube, da spricht man mit der falschen Person, weil wenn man selber jeden Tag in der Zahnarztpraxis ist, dann ist es natürlich eine ganz andere Voraussetzung, als wenn man da jetzt nicht so die Berührungspunkte hat. Aber natürlich generell empfiehlt es sich, auch wenn man eine Schwangerschaft plant, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, um eben all die Dinge schon vorher zu erledigen, die zu erledigen sind.
Ja, da gehen wir später auf jeden Fall nochmal drauf ein. Man sagt ja auch so, ein Kind, ein Zahn. Ob das so stimmt, das finden wir später noch heraus. Jetzt würde mich nur interessieren, wenn man dann doch zum Zahnarzt geht, weil man irgendwie Zahnschmerzen hat und es muss irgendwas gemacht werden, Endo oder keine Ahnung, dann brauchst du ja auch ab und an mal Anästhetika. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man keine Vollnarkose macht bei einer werdenden Mutter, richtig?
Auf gar keinen Fall.
Okay. Welche Anästhetika sind denn während so einer Schwangerschaft überhaupt sicher und gibt es bestimmte Zeiträume, in denen besondere Vorsicht geboten ist?
Also laut der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist Articain das Mittel der Wahl, also das Betäubungsmittel der Wahl. weil das wohl die höchste Proteinbindung hat und diese Proteine können die, der Fötus kann das so schlecht aufnehmen.
Mhm.
Die eben die höchste Bindung haben, empfiehlt man das. Man kann aber auch Bubivacain benutzen oder Etidokain heißt es. Die sind auch noch so auf der Empfehlungsliste. Ja, wichtig ist, wie gesagt, nur diese Proteinbindung da. Deshalb ist eine Betäubung an sich überhaupt kein Problem in der Schwangerschaft.
Mhm.
Und das Einzige, was ist, man sollte auch noch auf den Adrenalingehalt in der Betäubung darauf achten.
Mhm.
Es gibt welches ohne Adrenalin oder halt mit geringem Adrenalinwert, weil das zu Uteruskontraktionen, also der Gebärmutter, führen kann. Genau, und das kann dann sogar im ganz schlimmsten Fall zur Frühgeburt oder sogar zur Totgeburt führen.
Oh, das wäre nicht so gut.
So kann man es sagen. Ja, deshalb sollte man da versuchen, gerade wenn es so kurze Sachen nur sind, von 20 Minuten oder sowas, dass man da komplett auf das Adrenalin verzichtet.
Ja, krass, war mir gar nicht bewusst, aber macht ja Sinn.
Und natürlich die Einhaltung der Grenzdosis, wie bei jedem anderen Patienten, ist natürlich auch das A und O.
Okay. Ja, krass. Wie sieht das denn aus jetzt mit diesem Mythos, ein Kind, ein Zahn? Viele glauben ja, dass wenn man irgendwie ein Kind bekommt, dass man einen Zahn verliert. Ist das veraltet? Liegt das daran, dass früher die Zahnmedizin nicht so gut war? Oder woran hält sich dieser Mythos fest?
Ja, so ein bisschen hast du schon vorweggenommen. Also es ist auf jeden Fall ein Mythos. Es war früher oft so, dass die Schwangeren dann auch irgendwie einen Zahn verloren haben. Aber es liegt einfach daran, dass der ganze Körper sich ja umstellt in der Schwangerschaft. Mhm. Hormonell, ne? Du bist viel stärker durchblutet, also dein Blutvolumen steigt irgendwie von 4 bis 5 auf 6 bis 7 Liter. Also wenn man mal überlegt, dass man dann 2 Liter mehr Blut hat.
Wohin damit?
Ist alles viel stärker durchblutet. Das Bindegewebe lockert sich, die Gefäße werden viel durchlässiger und alles. Östrogen steigt, Progesteron und so. Und das macht eben dann auch einiges im Mund, also gerade bei der Gingiva. Und deshalb haben dann auch viele Schwangeren die sogenannte Schwangerschaftsgingivitis.
Mhm.
Ja, Zahnhalteapparat, wenn der entzündet ist, braucht man ja nicht so viel zu sagen. Wenn man sowieso einen Wackelkandidat im Mund hat, dann geht das alles richtig hoch. Und dann war es eben oft früher so, dass die Zähne dann auch verloren gegangen sind.
Mhm. Würdest du dann jetzt sagen, um so eine Schwangerschaftsgingivitis vorzubeugen, sollte man, bevor man schwanger ist, zum Zahnarzt gehen, regelmäßig eine Zahnreinigung machen, vorher vorsorgen, dass man, wenn man schwanger ist, eben eh nichts mehr retten kann, wenn schon der Zahn locker ist?
Ja, 100%. Also man sollte immer versuchen, mundgesund in die Schwangerschaft zu starten. Also wirklich alles vorher abzuarbeiten, weil es eben auch einfacher ist, weil man in der Schwangerschaft doch auf einiges achten muss dann als Zahnarzt oder Zahnärztin. Und deshalb am besten alles, was, wenn es nur irgendwie ein bisschen rummuckelt oder so, lieber einmal drauf gucken lassen und gerade so Parodontitis-Behandlung oder sowas vorher machen lassen oder auch Behandlung, wo man röntgen muss, wie du schon sagtest, Wurzelkanalbehandlung oder irgendwas, dass das alles vorher abweist ist.
Okay. Aber wenn ich jetzt, also ich werde nicht schwanger sein, aber wenn man jetzt schwanger ist und man muss doch zum Zahnarzt gehen, wann ist denn da so der richtige Zeitpunkt? Also jetzt haben wir ja davon gesprochen, beziehungsweise in unserem Kennenlerngespräch haben wir gesagt, es gibt so Trimester. Gibt es irgendwann so einen Zeitpunkt, wo man nicht hingehen sollte oder wo man am besten hingehen sollte?
Ja, also wie du schon sagtest, es gibt halt die 3 Trimester oder Trimene oder wie auch immer man es nennen möchte. Und im 1. und im 3. Sollte man, wie gesagt, zur Kontrolle gehen. Das wäre super. Und wenn aber dann wirklich eine Behandlung fällig ist, dann sollte man eher das 2. Trimenon wählen, weil zum einen das am ungefährlichsten für den Fötus ist und zum anderen auch für die Patientin dann, also für die Schwangere, weil man sagt ja am 1. Trimenon, also die ersten 12 Wochen, muss man ja mal gucken, auch nochmal wegen Fehlgeburt und so weiter. Das geschieht dann mal in den ersten 12 Wochen am häufigsten. Und in den letzten Trimenon, da ist es eben so, dass man ja die Frühgeburt natürlich nicht irgendwie herauskitzeln will. Und deshalb sagt man im 2. Und im 2. Trimenon fühlen sich eigentlich nahezu alle Schwangeren auch am wohlsten, weil sie die Übelkeit überwunden haben, noch nicht den Riesenbauch haben, noch keine Wassereinlagerung oder irgendwas, noch nicht dieses Vena Cava Inferior Syndrom noch nicht greifen kann, also zumindest bei den meisten nicht. Von daher ist eigentlich das 2. Trimenon sowohl für den Fötus als auch für die Schwangere definitiv am geeignetsten, wenn dann irgendwas gemacht werden muss.
Würdest du jetzt so aus Sicht einer Zahnärztin sagen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Brücke braucht, man muss Zähne präparieren, das ist ja auch unglaublich Stress für so einen Körper. Würdest du eher sowas verschieben oder würdest du sagen, komm, machen wir es in der zweiten Sache?
Gar keinen Fall. Alles, was verschiebbar ist, wird verschoben.
Ja, also lieber verschieben, als jetzt noch auf Biegen und Brechen umzusetzen.
Ja, definitiv. Also wenn ein Zahnarzt das macht, dann ist man beim falschen Zahnarzt.
Mhm. Ja klar, ich meine, es ist ja auch Stress, ne? Also gerade auch wenn du nicht schwanger bist, ist es ja trotzdem Stress für den Körper.
Ja, generell. Also es ist Stress, es ist also anstrengend auch, so lange den Mund aufzuhalten, so lange zu liegen. Ja, gerade als Schwangere hast du ja auch, musst du super viel trinken auch und dann hast du auch öfter mal Hunger und alles und so. Und ja, warum sollte man den Fötus irgendwie mit irgendwelchen Anästhetikern und auch generell Mitteln, Gasen, Aerosolen und so? Ja, warum sollte man der Mutter das auch irgendwie aussetzen, wenn man auch einfach dann das halbe Jahr warten kann oder das Dreivierteljahr, je nachdem.
Ja. Eigentlich gesunder Menschenverstand, ne?
Absolut. Absolut.
Also auf beiden Seiten. Also es ist irgendwie auch logisch, also für mich, wenn ich jetzt mich in die Lage reinversetzen könnte, schwanger zu sein, dann würde ich wahrscheinlich auch gucken, dass ich erstmal diese eine Sache über den Berg kriege und dann sagen, okay, jetzt mache ich den Rest. Ne?
Also es ist schon so, muss man sagen, also kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, dass wenn man schwanger ist, dass man seinen Körper auch nochmal ganz anders wahrnimmt. Also man durchleuchtet den viel mehr und hört auch viel mehr auf sein Inneres, eben weil man dann auch jemand anderes in sich trägt. Ist man ja auch viel vorsichtiger und ja bedachter an alles. Und von daher, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen bei dem Mythos, dass man ja viel mehr auch auf sich hört und auf seine, ja, auf sein Gefühl und was man alles hat, dass dann oft auf die Zähne dann irgendwie Problemchen machen.
Ja, weil man es einfach dann wahrnimmt wahrscheinlich.
Ja, oder auch gerade wenn du sagst, es ist auch stressig, für manche ist die Schwangerschaft auch einfach stressig und sie ist nicht so angenehm, wie meine Schwangerschaften jetzt beide waren. Und dann Stressabbau kennt man ja, Knirschen, Pressen in der Nacht. Auch das kann natürlich dann was verursachen, ne? Also von daher, ja, sollte man darauf achten.
Okay. Jetzt hast du vorhin im Vorsatz gesagt, Übelkeit, Erbrechen. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig sowas vorkommt. Was würdest du sagen, so von 10 Frauen, wie viele haben das, dass man morgens erbricht?
9.
Echt? Das oh, ist, Jesus.
Also man muss gar nicht unbedingt erbrechen, aber Übelkeit, also es haben, also liest man unterschiedlich, ne? Aber so, wenn man das mal so einen Schnitt nimmt, so 70-80% haben das auch. Und bei manchen steht sogar 90-100%. Also ich hatte das auch. Auch in beiden Schwangerschaften. Aber Gott sei Dank ganz kurz nur. Weil
woher kommt das? Kommt das von den Hormonen oder Umbauprozessen im Körper? Oder?
Ja, das ist so ein bisschen, da streiten sich die Geister auch so ein bisschen. Manche sagen, es kommt von dem Schwangerschaftshormon, dieses, wie heißt das noch?
Habit ist ja auch nicht so wichtig, wie das heißt.
Ja, genau. Auf jeden Fall das, wo man dann auch die Schwangerschaft mit feststellt im Blut. Mhm. Und wenn das quasi erhöht ist, dann kommt eben auch die Übelkeit. Mhm. Und man sagt ja so, zwischen 7. und 13., 14. Woche ist die Übelkeit stärksten. Deshalb haben die meisten es Gott sei Dank auch nur im ersten Trimenon. Aber es gibt auch Leute, ich kenne eine, die hat das die komplette Schwangerschaft über. Das ist halt schon echt übel, was das Wort ist. Genau, und da sage ich meinen Patienten immer, wenn sie es halt auch haben und häufiger erbrechen, dass sie bitte nicht direkt danach Zähne putzen. Dann muss man noch den Mund mit Wasser ausspülen und eine halbe Stunde warten, aufgrund der Magensäure, die ja dann auch mit hochgekommen ist und der Zahnschmelzen auch angreift. Dass man erstmal wartet und dann mit einer weichen Zahnbürste, mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta, dann die Zähne putzt. Eigentlich ganz normal, 2-mal am Tag. Und was man auch noch machen kann, wenn man wirklich ein erhöhtes Aufkommen des Erbrechens hat, dass man dann fluoridhaltige Mundspüllösung nimmt. Mhm. Wo man da dann auch drauf achten sollte, dass die ohne Alkohol.
Das ist natürlich schon krass. Also wenn du jetzt sagst, du bist deine ganze Schwangerschaft am Durchbrechen, Durchkotzen, wie auch immer man das nennen möchte, das ist ja schon eine krasse Belastung für die Zähne, ne? Also da musst du ja schon echt bewusst sagen, boah, keine Ahnung, erstmal jetzt ausspülen, warten, dann Zähne putzen, bis dahin ist sie vielleicht schon wieder schlecht.
Ja, deshalb, also man sollte, auch wenn es eklig klingt, aber man sollte trotzdem wirklich nur dabei bleiben, dass man es 2-mal am Tag putzt. dass man eben den Schmelz nicht irgendwie noch zusätzlich da belastet.
Mhm.
Und ja, also es ist nicht nur für die Zähne eine totale Belastung, es ist natürlich auch für die Schwangere ganz schlimm, ne? Weil du sollst ja eigentlich zunehmen, nimmst aber eigentlich, weil du gar nichts essen kannst, keine Nährstoffe nicht zu dir nehmen kannst, wirkst du alles wieder raus.
Mhm.
Das ist schon, also die Kinder, toi toi toi, sind trotzdem immer alle kerngesund und alles, weil die zehren, die nehmen sich das vom Körper. Aber ja, für die Schwangere ist das eine echte Belastung und ja, schon für die Zähne definitiv auch. Also ja. Aber es ist ja sowieso so, in der Schwangerschaft ist die Zahnpflege wirklich auch A und O, auch wenn man vielleicht ganz andere Sorgen eigentlich hätte. Aber eben, was wir schon angesprochen hatten, gerade mit der Schwangerschaftsgingivitis und generell der ganzen Hormonumstellung und so, sollte man da definitiv
Jetzt haben wir festgestellt, dass wir, oder ich nicht, aber dass schwangere Patientinnen mehr Blut im Körper haben und dadurch, wenn die sich die Zahnseide benutzen, dass es wahrscheinlich auch öfter mal blutet, oder? Was würdest du dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz häufig so, dass man in der Schwangerschaft ein erhöhtes Blutungsaufkommen hat dann. Einfach gerade bei der Zahnzwischenraumreinigung, ne? Wenn du dann mit Zahnseide oder Bürstchen oder was rangehst, dass das dann häufiger mal blutet. Ist aber, wie gesagt, überhaupt nicht dramatisch. Liegt einfach an dem erhöhten Blutvolumen und generell an den ganzen Schwellungen und so. Und da ist es einfach wichtig, dass man dabei bleibt. Trotzdem jeden Tag die Zahnreinigung machen und eben dann auch jeden Tag putzen.
Okay. Ein guter Tipp soweit. Das heißt, wenn es blutet, einfach weitermachen. Nur nicht als... Und halt regelmäßig Zähne putzen. Ist mir gerade noch spontan eine Frage eingefallen. Das hast du ja gesagt, wenn man sich öfter mal übergibt, man muss natürlich auch zunehmen. Ist natürlich blöd, wenn man das, was man gegessen hat, gleich wieder freigibt. Wie hast du das gemacht? Also wenn dir schlecht ist und dich übergeben musst, dann kannst du ja nicht sagen, so, ich esse jetzt danach mal weiter. Also das hebt sich ja quasi da wieder auf, ne?
Ja, deshalb ist es Gott sei Dank bei den meisten auch nur begrenzt. Nur für irgendwie 3-4 Wochen. Und ja, dann ist es halt mal so. Es gibt auch Mittel gegen Übelkeit, die man dann auch nehmen kann. Das ist dann auch kein Problem. Also wenn es wirklich zu akut ist, dann sollte man definitiv zum Arzt gehen. Also wenn wirklich gar nichts mehr drin bleibt, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, also zum Gynäkologen dann.
Ja.
Aber es gibt eben auch 1-2 Sachen, die du dann auch so nehmen kannst. Bomix zum Beispiel oder sowas, die dann die Übelkeit so ein bisschen eingrenzen, dass du trotzdem noch was zu dir nimmst.
Okay. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie sieht das denn aus, wenn man jetzt mal die Schwangerschaft so ein bisschen vorspult und du hast gesagt, man hat so einen schönen dicken, runden Bauch. Wie stellt man so einen Behandlungsstuhl ein? Weil du hast ja gesagt, das hat was irgendwie mit dem Blutdruck zu tun oder mit einer Beinarterie oder so. Was gibt's da zu beachten?
Ja, Beinarterie nicht ganz, aber das ist die untere Hohlvene, die Vena cava inferior, genau. Und da ist es so, dass die, wenn man eben einen ordentlichen kugeligen Bauch hat und einen großen Uterus, ein großes Baby drin, dass die, wenn man auf dem Rücken liegt, abgedrückt werden kann. Deshalb nennt man das, glaube ich, auch Kompressionssyndrom. Und ja, demzufolge, wie sitzt man auf dem oder liegt man auf dem Stuhl? Auf dem Rücken. Ja, und deshalb sagt man eben auch, dass man die Behandlung nicht unbedingt im dritten Trimenon machen sollte, weil die Patienten nun mal optimalerweise auf dem Rücken liegen. Klar, so eine Kontrolle kann man auch mal auf der Seite liegend machen, finde ich zumindest. Ja, also das ist ja kein Problem, weil eigentlich sagt man, die Schwangeren sollen, wenn dann linkslagig liegen. So hat diese Hohlvene am wenigsten Druck. Und ja, deshalb so eine Kontrolle kann man ruhig mal machen, finde ich dann als Zahnarzt so. Aber eine Behandlung, wie soll das funktionieren? Also eine adäquate ist nichts. Und ja, deshalb und auch generell, ne, wenn man jetzt sagt, auch am Anfang, wenn die Übelkeit und sowas haben, dann vielleicht auch nicht zu tief liegen, also dass man es halbwegs angenehm für den Patienten macht. Natürlich muss es auch für den Zahnarzt oder Zahnärztin angenehm sein, aber ich finde, bei einer Schwangerin kann man da definitiv mal ein Auge zudrücken, sich da auch anpassen.
Okay. Würdest du denn jetzt sagen, was würdest du sagen, wenn jetzt so eine Patientin hochschwanger in die Praxis kommt und was sind so die ersten Fragen, die man so jemandem stellt? Also keine Ahnung, worauf muss man da achten? Ich meine, wir haben jetzt natürlich im Vorgespräch über Röntgen gesprochen, da vielleicht sagst du dazu erstmal was.
Ja, also wenn sie hochschwanger kommt, dann sehe ich das ja auf jeden Fall auch.
Offensichtlich.
Dann würde ich natürlich erstmal fragen, ob es ein Notfall ist oder nicht. Also ob sie Schmerzen hat oder irgendwas. Und dann nehme ich sie natürlich auf, wenn sie Schmerzen hat. und würde dann aber eben schauen, Röntgen darf man ja nicht, wie du gerade sagtest, das geht nicht in der Schwangerschaft, das ist einfach eine zu starke Belastung. Demzufolge scheiden ja eigentlich einige Behandlungen schon mal aus oder auch Ursachenfindung, ne? Also man möchte ja auch ganz gerne mal zur Ursachenfindung. Ja, und würde dann halt im Mund schauen, würde gucken, wenn ich sehe, also wenn ich direkt irgendwas sehe, dann würde ich das natürlich mit der Patientin besprechen. Aber wenn es jetzt irgendwie nur vom Knirschen jetzt zum Beispiel irgendwie ein Druckgefühl oder sonst was ist, dann würde ich da auf jeden Fall abwarten. Bis nach der Schwangerschaft, das würde ich ihr dann auch sagen.
Ja.
Klar, so Tasten, gucken und alles, das ist ja immer kein Problem. Aber wenn es jetzt eine Wurzelkanalbehandlung zum Beispiel wäre, dann würde ich es nur im schlimmsten Notfall machen, weil man dafür einfach auch das Röntgengerät benötigt. Klar hat man mittlerweile auch die elektrische Längenmessung und sowas. Aber das Abschlussbild, das würde ich dann definitiv erst nach der Geburt machen.
Ja. Okay. Also, das heißt, wenn man jetzt dir zuhört und hochschwanger ist und sagt, ich habe Schmerzen, dann kann man schon zum Zahnarzt gehen, aber es ist wahrscheinlich immer sehr individuell zu betrachten, wie man dann halt weitermacht, ne?
Definitiv. Das kann man so pauschal nicht sagen. Natürlich muss jeder Patient, der Schmerzen hat, auch behandelt werden. Das ist ganz klar.
Ja.
Aber da muss man auch wieder eben die
abwägen.
Genau, abwägen, ob es jetzt wirklich notwendig ist oder nicht.
Mhm. Was wird denn passieren, wenn man trotzdem röntgen würde? Also es wird wahrscheinlich einfach einen negativen Einfluss auf die Schwangerschaft haben. Ja klar, aber auf was wirkt sich das aus? Weil man ist ja quasi eigentlich oberhalb des Kinds, sage ich mal. Also weißt du, wie das ist?
Es stimmt auch. Also natürlich hat man ja auch den Strahlenschutz, man hat, ne, diesen Halsschutz und so. Wenn man jetzt digitales Röntgen macht, das ist ja mittlerweile auch viel, viel, viel geringer von der Strahlendosis her, als jetzt die Zahnfilme oder sowas. Aber nichtsdestotrotz gibt es da genügend Studien zu, dass Röntgenstrahlen ja generell nicht gesund sind für das Gewebe und alles. Und man muss sich das einfach mal vorstellen, dass dieser kleine Fötus, je nachdem natürlich wann, aber zwischen einem Gramm sozusagen ganz am Anfang und dann irgendwie 3-4 Kilo wiegt. Und was da eine Strahlendosis ausmacht im Gegensatz zu einem, ja, keine Ahnung, zu einer 60-Kilo-Frau oder 70-Kilo-Frau. Das ist ja schon nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja.
Und so ja, verhält sich das halt einfach auch mit den Medikamenten.
Ja, okay. Guter Punkt. Okay, jetzt haben wir nochmal, ich habe noch ein interessantes Thema. Ich habe ja schon mal zweimal einen Podcast aufgenommen mit Zahnärztinnen, die irgendwie Mama geworden sind. Die waren selbstständig. Und da habe ich mit denen gequatscht, wie habt ihr das gemacht? Weil da gibt es ja dieses Beschäftigungsverbot, nicht? Ne? Vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber. Für die Zahnärzte, die hier gerade zuhören, was sind da deine Erfahrungen?
Ja, also das ist ein Thema, das ich ganz, ganz schlimm finde, muss ich sagen. Ich hatte Glück oder habe Glück, dass ich angestellte Zahnärztin bin. Die Selbstständigen haben da leider nicht so viel Glück. Und ich finde es schlimm, dass man da überhaupt über Glück sprechen muss in der Hinsicht, weil es eben so ist, dass man als selbstständige Zahnärztin kein Beschäftigungsverbot hat, als Angestellte jedoch sofort. Also so, wenn du sofort weißt, dass du schwanger bist, dann musst du zu deinem Chef gehen, dem das mitteilen und bist auch wirklich sofort raus. Wenn du nämlich nicht sofort raus bist, also wenn du nach Kenntnis der Schwangerschaft das nicht mit oder das mitteilst und trotzdem noch weiterarbeitest, da gibt es einige Gerichtsurteile zu, bis zu irgendwie 20.000 Euro Geldstrafe und so. Obwohl du es eigentlich gut meinst, wenn du noch irgendwie deine Patienten weiter behandeln willst, noch Arbeiten zu Ende bringen willst und sonst was, aber du darfst das einfach rein rechtlich nicht. Ja, ist richtig, wirklich krass. Und deshalb ist es so und so war es bei mir damals auch. Ich hatte eigentlich noch so einiges geplant, einiges zu Zettel. Ja, hab's dann erfahren, dass ich schwanger bin.
Und bist sofort nach Hause.
Ja, hab's meinem Chef dann natürlich auch mitgeteilt und war dann von heute auf morgen raus.
Ja, das ist schon irgendwie krass, weil ich habe ja mit der Julie aus Berlin oder auch mit der Lilly, also falls du zuhörst, die begrüße, gequatscht. Und die hat ja gesagt, die war teilweise quasi noch fast bis zur Entbindung noch am Behandeln. Ne? Und das ist ja schon irgendwie krass, wenn du überlegst, was du dich da aussetzt. Gibt es da denn keinerlei Unterstützung irgendwie vom Staat, dass man sagt, so das muss man doch, das muss man ja eigentlich als Mutterschutz mit einpflegen. Das ist ja schon krass irgendwie.
Also die kämpfen schon ganz lange dafür. Und natürlich hast du von deiner Krankenkasse auch den ganz normalen Mutterschutz, das hast du. Ne? Also du hast die 6 Wochen davor und 8 Wochen danach. Aber die musst du halt nicht machen. Also wenn du selbstständig bist, natürlich, du hast da ein Riesenrad zu drehen. Muss man sich mal vorstellen. Man ist ja nicht alleine, sondern die ganzen Angestellten und alles. Und am besten auch noch angestellte Zahnärzte und so weiter. Ja, und das Rad muss halt gedreht werden. Und deshalb ist es oft so, dass die Mütter da, finde ich, viel zu viel Gas geben. Also tut mir total leid. Also ich habe tiefsten Respekt vor denen, das muss ich echt sagen. Also Chapeau. Bin aber extrem dankbar, dass es bei mir jetzt nicht so ist. Und es ist so, dass wenn man dann auch noch stillt nach der Schwangerschaft, also man ist nicht nur in der Schwangerschaft quasi im Beschäftigungsverbot, sondern wenn man dann noch danach stillt, das möchte oder das Glück hat, dass es funktioniert, wie auch immer, dann, dass du weiterhin im Beschäftigungsverbot bist.
Krass.
Solange du halt stillst. Einfach, weil du schon sagst, was man sich da, ne, welchen Dingen man sich da aussetzt. Also die ganzen Aerosole, die ganzen Keime von den Patienten. Du arbeitest ja mit deren Körperflüssigkeiten, mit Blut, mit Speichel und allem. Du gibst Spritzen, du arbeitest in manchen Praxen noch mit Amalgam, mit den Dämpfen. Und gerade das Rein- und Ausmachen ist ja das Gefährliche da, also die Dämpfe, die da entstehen. Kunststoffe, wenn du irgendwelche Prothesen irgendwie reparierst oder sonst was oder so, das ist dann alles. Das sind alles chemische Gase, die du da hast.
Ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Also das ist, glaube ich, vielen Patienten auch gar nicht bewusst. Ist meine Zahnärztin jetzt angestellt oder ist die gerade selbstständig? Das wissen die meisten ja gar nicht, ne? Also als Patientin macht man sich da wenig Gedanken drüber, aber hier hören ja auch viele Zahnärzte zu. Also vielleicht für die angestellt sind, ihr kennt jetzt eure Rechten und für die Selbstständigen, ihr kennt eure Pflichten. So.
Ja, auch für die Chefs muss man sagen,
Ja,
weil mein
ja.
Chef zum Beispiel, ich war jetzt auch die erste schwangere angestellte Zahnärztin, der wusste das auch nicht vorher, ne? Also das weiß man oft gar nicht so. Ja, ich selber wusste es nicht mal. Also ich habe mich ja dann auch erst damit beschäftigt.
Ja, ist schon krass. Ich erinnere mich an die Episode mit Judy, die hat gesagt, die war irgendwann an dem Punkt, wo sie überlegt hat, den Stuhl einfach bei sich in der Praxis anders einzustellen, dann kann sie auch da entbehren. So, ist da in einem Rutsch. Ja, ist schon irgendwie absurd. Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Jetzt gibt es ja oft die Situation, dass man irgendwie Schmerzen hat beim Behandeln oder während der Behandlung oder nach der Behandlung, warum auch immer, aufgrund von Zahnschmerzen. Und jetzt gibt es eine Patientin, die kommt in die Praxis und sagt, gib mir mal ein Schmerzmittel, verschreib mir mal ein Schmerzmittel. Was kann man da machen? Worauf sollte man achten?
Also das Mittel der Wahl in der Schwangerschaft ist Paracetamol, sowohl bei Schmerzen als auch Fieber oder sowas. Ich verweise da eigentlich immer am allerliebsten auf die Seite EmbryoTox. Das ist eine hammermäßige Seite. Die sind total super. Die haben wirklich alles gefühlt drauf und auch für sowohl Schwangerschaft als auch Stillzeit. Das ist toll. Und auch wirklich in welchen Trimenen und so weiter. Also auch mit Studien belegt und so. Also diese Seite top, EmbryoTox.
Okay.
Und
Verlinken wir
genau.
auf jeden Fall in den Shownotes. Oder auf
Ja.
YouTube in der Videobeschreibung. Muss ich mich jetzt dann gewöhnen, das sind zwei verschiedene Sachen.
ja, und da ist es eben auch aufgelistet, ne? Paracetamol ist da das, was man wirklich gibt. Man kann auch Ibuprofen geben in dem ersten und zweiten Trimenon, aber also es ist trotzdem so, Ibuprofen gehört ja zu diesen NSAIDs, diesen nicht-steroidalen Antirheumatikern. Und bei denen ist es so, dass die im Fötus so einen bestimmten Ductus, den Ductus arteriosus portali heißt der, vorzeitig verschließen können und die Nierenfunktion auch von dem Fötus eingrenzen bzw. verschlechtern können. Und deshalb, wenn man es nicht unbedingt nehmen muss, finde ich, sollte man es auch nicht nehmen. Aber das ist ja bei manchen so, dass Paracetamol dann irgendwie gar nicht mehr greift oder sonst was. Aber dann heißt es, ist die Devise umso früher, umso besser in der Schwangerschaft dann. Aber so andere NSAIDs hier, die ASS zum Beispiel oder Diclofenac und so, das sollte man tunlichst vermeiden.
Ja, ich stelle mir das ganz schön krass vor. Ich meine, das ist ja schon ein heftiger Prozess, der so im Körper stattfindet. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe irgendwie anderweitig noch irgendwie eine Medikamente, die mein ja, Bluthaushalt beeinflussen, so wie Blutverdünner oder keine Ahnung was oder was auch immer man hat, ne? Es ist ja nicht immer jeder Patient auch gleich gesund. Das ist schon ein ganz schöner Cocktail, der in einem dann da rumschwirrt, ne?
Ja, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, man muss das halt immer im Verhältnis auch sehen, ne? Also zu dir als erwachsene Person und dann zu diesem kleinen Wesen. Natürlich geht auch nicht alles über, aber vieles geht eben über die Plazenta über und ja, deshalb lautet da auch die Devise, umso weniger Medikamente, umso besser. Mhm. Natürlich, wenn du irgendwie dauerhaft eingestellt bist, dann geht auch das und sind auch da, toi toi toi, die Kinder in den meisten Fällen gesund. Aber ja, wenn du es vermeiden kannst, dann vermeide es.
Cool. Okay, meine fast letzte Frage, bevor wir zur intuitiven Frage-Antwort kommen, ist PZR. Wie oft geht man zu PZR? Wann sollte man gehen? Verhält das genau mit diesen Trimenons genauso das Gleiche? Oder wie, was sagst du dazu?
Ja, also da ist es so, dass das natürlich auch wieder total patientenabhängig ist. Es gibt Patienten, die gehen dreimal im Jahr, viermal im Jahr. Es gibt Patienten, die gehen auch nur einmal im Jahr. Schnitt sagt ja eigentlich immer so zweimal im Jahr. Und so ist es in der Regel in der Schwangerschaft auch. Aber auch da empfiehlt es sich, das dann erst eher in das zweite Trimenon zu legen, so wie auch alle anderen Behandlungen. Das hatte ich ja schon gesagt, warum. Na, hatte ich ja schon erläutert, wieso. Genau. Also ist es dann in der Schwangerschaft wahrscheinlich nur einmal.
Ja, also lieber vorsorgen statt nachsorgen.
Genau. Also auch da wieder, wenn man die Schwangerschaft geplant hat, dann oder irgendwie, ne, es vorhat, irgendwie demnächst Eltern zu werden, dann sollte man das alles vorher erledigen.
Okay. Dann danke ich dir erstmal bis hierhin. Jetzt haben wir viele Mehrwerte für die Patientinnen gegeben, auch für die Zahnärzte. Ne? Ihr kennt jetzt eure Rechte und Pflichten, was man darf, was man nicht darf, wenn man angestellt ist, wenn man selbstständig ist und so weiter. Deshalb erstmal danke für dich, Julia, oder an dich, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Wichtiges Thema.
Absolut. Also ich glaube, da kann man auch ewig drüber sprechen. Wir haben jetzt natürlich viele Fragen in kürzester Zeit beantwortet. Ich glaube, man könnte zu jeder Frage eine eigene Folge machen. Da kannst du ja ewig ausschmücken. Also falls man weitere Fragen hat, wo erreicht man dich überhaupt am besten?
Ja, also das ist zwar eigentlich mein privater Account. Der heißt Be Julieful. Und das ist so ein bisschen eigentlich auch mein Alltagsaccount. Aber nichtsdestotrotz nehme ich da gerne auch fachliche Fragen entgegen, also gerade auch von werdenden Mamis und so. Da kann man mich auf jeden Fall kontaktieren oder dann ab Ende des Jahres auch wieder in der Zahnarztpraxis, in der ich tätig bin, am Timmendorfer Strand, strandzahn.de heißt die gute Praxis. Da bin ich dann auch wieder zur Rat und Tat bereit.
Cool. Also gehst du wieder in die Praxis zurück, wo du aufgehört hast?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Vermisst du schon die Behandlung?
Ja, 100%. Also ich war jetzt, vor 2 Wochen war ich, glaube ich, das letzte Mal da zur Kontrolle. Und ich habe mir auch die Zähne mit so einem durchsichtigen Schienen richten lassen und habe dann Retainer geklebt bekommen und muss sagen, ich vermisse es sehr, sehr, sehr. Also ja, da freue ich mich riesig drauf, endlich da durchzustarten.
Aber so richtig Vollzeit arbeiten willst du denn oder geht das überhaupt? Du hast ja Kinder, geht ja schlecht, ne?
Ja, das ist halt so, ne, was man will, was man kann, was man möchte. Und also loslegen möchte ich auf jeden Fall. Wie, habe ich mir jetzt noch nicht ganz konkret Gedanken gemacht, aber so 3 bis 4 Tage kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Eine 40-Stunden-Woche muss ich mit einem 2-jährigen Kind und einem 4 Monate alten Sohn jetzt nicht machen.
Ja, schwierig.
Weil dann sind sie ja 3 und 1 Jahr alt, aber ja, also da muss ich sagen, da spricht auch das Mama-Herz, so wie du schon meintest.
Ja, klar. Ja.
Dann verzichte ich lieber auf 1-2 Taler im Monat und habe dann 1-2 Stunden mehr mit meinen Kindern. Aber nichtsdestotrotz wird es auch Zeit, dass ich wieder an den Behandlungsstuhl komme, weil ich es einfach echt arg vermisse.
Das glaube ich. Okay, dann habe ich jetzt noch mal so ein paar intuitive Fragen, die haben mit der Zahnmedizin oder mit dem, was wir bisher besprochen haben, nicht so viel zu tun. Hast du Lust?
Leg los, bin gespannt.
Okay. Wenn du jetzt die nächsten 2 Jahre nur noch an einem Ort Urlaub machen könntest, wo wäre das?
In Warmen, auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich bin Typ Leguan. Ich könnte den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Von daher irgendwo im Süden oder vielleicht sogar wirklich auch eine Insel. Ich bin auch ein Inselmensch. Ich könnte mir Hawaii vorstellen, da war ich allerdings noch nie. Aber das könnte ich mir vorstellen, weil da könnte man auch mal rüber in die Staaten fliegen oder so, wenn man doch mal was anderes sehen will. Aber ja, oder gut, mit kleinen Kindern, familiär, vielleicht auch dann eher im Süden Europas irgendwas, so Mallorca, Menorca, sowas in der Richtung. Boah, das könnte ich mir auch vorstellen.
Okay, absolut nachvollziehbar. Warm ist auf jeden Fall eine Sache. Was bist du für ein Sternzeichen?
Ich bin Waage, also eigentlich Leguan. Ich bin vage.
Okay. Was für eine Musik hörst du gerne?
Muss ich sagen, hat sich's ganz schön verändert im Laufe der Jahre.
Aber Musik.
Ich bin so eine kleine Techno-Elektro-Maus und höre aber auch mal irgendwie Deutsch-Rap oder auch, also früher habe ich nur R&B hoch und runter gehört. Bin auch insgeheim ganz klein bisschen Rammstein-Fan, aber wenig. Also nur mal so, wenn man mal Bock drauf hat. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Habe ich schon ein paar Mal live gesehen. Sehe ich jetzt dieses Jahr wieder in Irland.
Heftig, ne? Die Shows sind schon heftig.
Also, hast du die schon mal live gesehen?
Ich habe sie bisher noch nicht live gesehen. Ich kenne aber viele, die schon dort waren. Und ich wäre eigentlich letztes Jahr jetzt da gewesen, aber das ging dann leider nicht, weil mein Partner krank war.
Mhm. Die spielen dieses Jahr wieder eine Europatour. Ich glaube, in Irland gibt es sogar noch Tickets. Machst halt Irlandurlaub.
Ja, ich glaube, meine Schwester hatte auch Karten für nicht Irland, sondern für hier jetzt in Berlin.
Mhm. Der war sofort ausverkauft.
Ich war gerade in der Mitte. Das war dann auch ein Mama-Ding, ja.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier, weil du hast jetzt auch noch eine Mama-Aufgabe. Ich danke dir für deine Zeit hier im Podcast. Schön, dass du dabei warst.
Ja, mich hat's auch gefreut. Gerne wieder.
Okay. Und dann für dich, liebe Hörer, wenn du weitere Fragen hast, melde dich mal bei der Julia. Alles möglich findest du in den Shownotes. Danke, dass du eingeschaltet hast und jetzt schnell zum Baby.